sieht und gesellschaftliche Entwicklungen, also wirklich alle 24 Stunden mit unter die Lupe nimmt. Aber ich bin schon jemand, der jetzt gerade auch in dieser Zeit versucht, so bewusst wahrzunehmen, in was für einer Zeit leben wir eigentlich, was entwickelt sich da, was wird da deutlich und wie möchte ich eigentlich leben? Das ist ja eine Frage, die sich viele Menschen im Augenblick auch so stellen, wie möchte ich eigentlich leben? Wie wollen wir denn in Zukunft leben? Ich glaube, die meisten von euch haben diese Bilder noch im Kopf, dieser Demo gestern in Kassel. Und man nimmt ja so mit Erstaunen wahr, dass es immer mehr Polarisierung in unserer Gesellschaft gibt, immer mehr Menschen, die auf so einer Welle der Empörung reiten und die scheinbar auch damit zufrieden sind, sich einfach nur zu empören, gegen etwas zu sein. Und für mich ist das immer auch so eine Frage, was macht das mit uns Christen? Wie positionieren wir uns da? Und ich stelle fest, dass auch in unseren Gemeinden, ich rede jetzt nicht nur von Korbach, sondern auch über unseren Landkreis hinaus, es gibt auch Risse, die momentan so Corona-bedingt durch unsere Gemeinden gehen. Ich sprach jetzt mit einem Bundessekretär, der sagte, wir haben noch nie so viele Probleme auch in Gemeinden gehabt. Und auch so Risse im unterschiedlichen Verständnis von, ne, nehmen wir Corona ernst, nehmen wir es nicht ernst. Es gibt Risse, die gehen durch die Familien hindurch. Das finde ich in diesen Tagen echt erstaunlich, ist das falsche Wort, vielleicht besser erschreckend. Ich möchte mit euch heute Morgen so drüber nachdenken, was ist eigentlich so unsere Mitte? Wir haben in Korbach seit einiger Zeit so ein Predigtthema, anlässlich unseres Jahresthemas, und das Jahresthema lautet auf Spur bleiben. Wir leben in einer Zeit der unterschiedlichsten Strömungen, und wenn Christen in einer Gesellschaft leben, wo es immer mehr Polarisierung gibt, immer mehr Strömungen, immer mehr unterschiedliches Denken, dann ist ja auch die Frage legitim, also nicht nur, wie wollen wir leben, sondern wie sieht eigentlich unsere Mitte aus? Was ist so unser Kern? Was sind unsere Kernwerte? Was sind denn die Umrisse des Christentums? Wenn man sagt, hey, als Christ haben wir eine Mitte, dann sagen natürlich viele, ja, Jesus ist doch die Mitte. Ja, aber wie beschreiben wir diese Mitte? Und wie sieht diese Mitte denn wirklich aus? Denn was wir nicht beschreiben können, das hat auch in unserem Leben nicht viel Bestand. Und ich möchte mit euch heute einen Fokus auf einen Teilbereich dieses Jahresthemas setzen, auf Spur bleiben, denn es geht heute mal um Gott. Ist auch interessant, ne? Der Thomas war in Flechtdorf und hat über Gott gepredigt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, wir beten das ja in freien evangelischen Gemeinden gar nicht so häufig, das ist die älteste Zusammenfassung der biblischen Lehre, und da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also heute geht es um Gott. Und ich möchte dich mal persönlich fragen, stell dir vor, eine Person kommt zu dir und sagt, du, ich finde das so interessant, dass du im 21. Jahrhundert noch an Gott glaubst. Erzähl mir was über diesen Gott. Wie ist er? Was ist sein Wesen? Wie tickt er? Was macht ihn aus? Welche Bibelstelle würdest du wählen, um einem anderen etwas sehr, sehr Entscheidendes über Gott zu vermitteln? Denk mal ganz kurz über die Frage nach, mit welcher Bibelstelle würdest du das tun? Heute geht es um eine Stelle, die ich jetzt ausgesucht habe. Also das ist eine Stelle, die würde ich wählen. Eine fantastische Stelle aus dem Alten Testament, gerade dann, wenn es um die Frage geht, wie ist Gott von seinem Wesen her? Wie ist er? Was macht ihn aus? Wahrscheinlich ist dieser Text, den ich gleich vorlesen werde, die, ja, wir würden sagen, die Bekehrungsgeschichte von Mose. Mose hatte bis dahin viel über Gott gewusst, aber er ist ihm noch nie persönlich begegnet. Und in dieser Geschichte, die ich lesen möchte, ist Mose Gott persönlich begegnet. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ja, also ich glaube schon irgendwie an Gott. Muss ja etwas geben. Also die Welt kann ja nicht aus dem Nichts entstanden sein. Und vielleicht weißt du auch schon eine Menge über Gott, weil du bist hier oft im Gottesdienst. Aber die Frage ist ja, bist du Gott persönlich schon mal begegnet? Mose ist hier Gott persönlich begegnet und ich möchte euch diesen Abschnitt vorlesen aus Exodus 3 und ich möchte dann zu drei Punkten etwas sagen. Das erste ist, Gott ist real. Das zweite ist, Gott ist persönlich. Und das dritte, Gott ist heilig. So, und dieser Abschnitt ist ein bisschen länger. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die sehr gerne aufschlagen. Ja, also das ist nicht störend und das ist absolut positiv, wenn man auch zu einem Gottesdienst geht und die Bibel mit dabei hat. Also wer sie jetzt nicht mit dabei hat, ist auch nicht so schlimm. Aber ihr habt immer auch die Möglichkeit, das nachzulesen. Exodus, also zweite Buch Mose, Kapitel 3. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, sagte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die, und das musste ich jetzt lange einüben, Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Und Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, dann werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das erste zu diesem Abschnitt, Gott ist ein realer Gott. Das ist das erste, was wir hier in dieser Geschichte lernen. Gott ist ein echter Gott. Besonders junge Leute, die stellen sich ja häufig die Frage, ist Gott wirklich real? Oder ist Gott nicht bloß eine Fiktion, bloß so ein Wort, das jemand erfunden hat, damit man im Leben besser klarkommt, ein Symbol, so eine menschliche Projektion. Ich glaube, Erwachsene haben schon eher die Offenheit, sich das vorzustellen, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Aber viele in unserem Land glauben nur an einen Gott, wie sie sich ihn vorstellen. Und dahinter steckt die Annahme, ich kann nur so an Gott glauben, wie ich wirklich an ihn glauben möchte. Und das Erste, was dieser Text deutlich macht, ist, Gott ist real, Gott ist einfach da. Gott ist kein Gott, den du erschaffen kannst, den du in deiner Fantasie dir zurechtmalst. Ein Gott, den du nicht für deine Zwecke domestizieren kannst, also den du nicht irgendwie bändigen kannst. Und Gott erscheint Mose als Feuer. Und ich glaube, das ist, also vielleicht habt ihr euch mal die Frage gestellt, Gott, warum eigentlich als Feuer? Warum nicht als Auto oder Wolke? Oder wie auch immer, warum gerade als Feuer? Vielleicht, weil Feuer für uns alle auch heute am wenigsten eine Illusion ist. Also wenn wir ein Feuer sehen, dann wissen wir, Kind, spiel nicht mit dem Feuer. Weil das ist keine Illusion, das Feuer ist gefährlich. Aber hier erlebt Mose ein Feuer, nicht das, was wir alle kennen. Und das erregte auch seine Aufmerksamkeit, weil Mose entdeckt hier ein Feuer, ein Busch, der brennt und der nicht verbrennt. Also stell dich mal vor, du erlebst irgendwo auf einer Wiese einen Busch, der brennt und du schaust ihn dir an und nach einer halben Stunde denkst du, das ist immer noch das Gleiche, der brennt immer noch. Dann denkst du doch auch, da ist irgendwas faul. Und so war das bei Mose auch. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Das ist merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Also Mose ist dann in die Nähe dieses Busches gegangen. Und Mose war jemand, für den war das absolut nicht ungewöhnlich, in einer Wüstenregion, vielen Dank fürs Lüften, in einer Wüstenregion einen brennenden Busch zu sehen. Also das war für Mose absolut nicht ungewöhnlich. Was ungewöhnlich war, dass dieser Busch nicht verbrannte. Gott erscheint als Feuer, aber nicht wie ein Feuer, das wir alle schon mal gesehen haben. Für ein Feuer braucht man normalerweise drei Dinge, das wisst ihr alle. Man braucht einen Brennstoff, ja, also etwas, das brennt. Man braucht eine bestimmte Hitze. Und man braucht Sauerstoff. Ja, also wenn ich jetzt hier vorne eine Kerze hätte und würde ein Glas überstülpen, dann würde es wie lange dauern? Wahrscheinlich nur ein paar Sekunden. Ohne Sauerstoff brennt kein Feuer. Dieses Feuer hier braucht keinen Brennstoff. Dieses Feuer ist nicht abhängig von irgendetwas anderem. Weder von der richtigen Temperatur noch von dem richtigen Brennstoff. Dieses Feuer, von dem wir hier lesen, hat die Kraft in sich selbst. Und das ist etwas, das es auf dieser Welt nicht gibt. Also ich persönlich habe noch kein Feuer gesehen, das ohne Brennstoff brennt. Ich persönlich habe noch kein Feuer gesehen, das einfach ohne Sauerstoff brennt, auf Dauer. Und das ist der Punkt. Und dann geht es hier weiter, dass Mose zu Gott sagt, Gott, wenn ich zu den Israeliten gehe, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Also, wer bist du eigentlich? Was ist dein Name? Und Gott antwortet hier, und das ist vom Hebräischen aus sehr schwer zu übersetzen. Eigentlich ist das, was Gott Mose gibt, einfach das hebräische Verb für sein, der Seiende. Jetzt können wir das philosophisch betrachten und sagen, so Gott ist ein metaphorisches Sein, er existiert irgendwo. Besser müsste man übersetzen mit ich bin, der ich bin. Und vielleicht noch besser, ich bin da. Ich bin nicht einfach nur ein Gott, der irgendwie existiert, sondern ich bin da. Und ich finde, das passt so gut in diesem Abschnitt mit dieser Verbindung. Gott sieht, dass Menschen schreien. Wisst ihr, ich persönlich finde es oft sehr berührend, sich bewusst zu machen, dass Gott wirklich ein Gott ist, der sieht. Ein Mensch stirbt, den du geliebt hast, und Gott sieht deine Situation. Du verlierst deine Arbeit, Gott sieht dich. Und Gott stellt sich hier vor mit, ich bin da. Ich bin überhaupt immer da. Gott existiert auch ohne menschlichen Gedanken. Er ist nicht abhängig von irgendjemandem, von niemandem. Und wenn er sagt, ich bin da, was bedeutet das eigentlich konkret? Ich bin, der ich bin da. Was bedeutet das? Wie übersetzen wir das für uns? Was heißt es konkret? Ich glaube, das bedeutet so viel wie, ich habe keinen Anfang und kein Ende. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der ich nicht gewesen bin. Kein Ende können wir vielleicht noch ganz gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wer von euch Science-Fiction-Filme mag. Da wird jemand umgebracht und erlebt plötzlich im Körper eines Roboters weiter und erwacht zu neuem Leben. Aber kein Anfang. In unserer materiellen Welt gibt es nichts, das keinen Anfang hat. Wisst ihr, wenn ich mich hier vorne entkleiden würde, dann würdet ihr alle sehen, ich habe einen Bauchnabel. Und dieser Bauchnabel steht dafür, mein Leben hatte einen Anfang. Vor einiger Zeit gab es einen Film im Fernsehen mit dem Titel »Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?« Und auch Gott spielte eine Rolle in diesem Film. Er wurde dargestellt von einem Menschen, der aber keinen Bauchnabel hatte. Gott hat keinen Bauchnabel. Was Gott hier deutlich macht, ist, nichts hat mich verursacht. Ich verursache alles. Ich bin die Quelle von allem. Alles hängt von mir ab. Ich habe keinen Bauchnabel. Und das nennt man auch die Selbstexistenz Gottes. Und ich glaube, dass bis heute ist das das stärkste Argument für die Existenz Gottes. Es gibt nichts auf dieser Welt, das aus dem Nichts entstanden ist. Dass wir eine Welt haben, dass du lebst, verdankst du einem Gott, der dich ins Leben gerufen hat. Gott ist die beste Erklärung für den Ursprung unseres Universums, denn es gibt einen Grund für die Existenz all dessen, was wir sehen. Wisst ihr, manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen, Mensch Thomas, du bist doch eigentlich ein ganz aufgeklärter Typ, 47, sag mal, wie kann ein Mensch wie du eigentlich heute glauben? Und wie kann jemand, der doch ganz vernünftig zu sein scheint, an Gott glauben? Und ich sage dann immer, weißt du was, du glaubst nicht an Gott, also glaubst du, dass sich diese Welt einfach so aus einem Urknall heraus entwickelt hat und du glaubst, dass dieser Urknall sich aus dem Nichts heraus entwickelt hat. Also ich glaube, das setzt mehr Glauben voraus, als an einen Gott zu glauben, der diese Welt erschaffen hat. Zumindest nicht weniger Glauben. Wisst ihr, Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott, die haben auch einen Glauben. Denn das musst du ja auch erstmal glauben, dass diese Welt sich einfach aus dem Zufall heraus entwickelt hat und dass es niemand geben wird, der dich am Ende einmal fragen wird, was hast du eigentlich aus dem Leben gemacht, das ja, du bekommen hast. Jetzt gibt es atheistische Schriftsteller wie Richard Dawkins, die sagen, naja, ihr Christen, wenn ihr sagt, dass Gott die Welt verursacht hat, wer hat denn Gott erschaffen? Gott wurde nicht erschaffen, weil er ewig existiert. Er hat keine Ursache, er hat keinen Ursprung. Und das ist so das Erste für mich in diesem Abschnitt. Gott ist real, er hat keinen Anfang, kein Ende, Gott ist der Ewige. Und wenn wir uns jetzt fragen, vielleicht sitzt du hier ganz kritisch und sagst, naja, also was habe ich denn jetzt von dieser Botschaft? Dass Gott alles in allem ist und dass er keinen Anfang hat und kein Ende. Ich finde, das ist eine sehr befreiende und demütigende Botschaft. Ich bin davon überzeugt, bestimmt 2, 3 Leute sitzen hier und sagen, Mensch, ich habe eine anstrengende Woche gehabt und ich habe wirklich viel geleistet und heute habe ich es mal verdient, dass meine Frau mir die Füße krault oder mir ein schönes Essen macht. Und man blickt so zurück auf diese Woche und sagt sich, Mensch, was habe ich nicht alles geleistet? Vielleicht gerade wir Männer, die so viel auf Leistung bauen. Aber die Frage ist, wer hat dir eigentlich die Gaben gegeben, mit der du diese Woche gewirtschaftet hast? Wer hat dir die Kraft gegeben, um alles das zu tun, was du getan hast, wenn nicht Gott? Wer hat heute Morgen deinem Herzen befohlen, wieder zu schlagen, wenn nicht Gott? Wer hat diese Sauerstoffmoleküle erschaffen, die du jeden Augenblick einatmest und ohne die du sofort verloren wärst, wenn nicht Gott? Und das ist eine sehr demütigende Botschaft, weil du auf einmal merkst, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Wisst ihr, wenn ich mich so frage, hey, eigentlich bist du ja als Pastor gar nicht so schlecht und du hast dir echt was aufgebaut, aber wo kommt das alles her? Wer wäre ich, wenn ich Menschen in meiner Heimatgemeinde, wenn ich Menschen in anderen Gemeinden da gewesen wären, die sich in mich investiert hätten, wer wäre ich denn heute? Wer wäre ich ohne meine Eltern? Wer wäre ich ohne gute Freunde? Wer wäre ich ohne meine Frau, die Gott mir geschenkt hat? Versteht ihr? Das ist eine sehr demütigende Botschaft, weil du merkst, hey, ich bin nicht das Maß der Dinge. Aber es ist auch eine sehr befreiende Botschaft, weil du merkst, hey, ich bin nicht für alles verantwortlich. Wie viele Menschen opfern sich regelrecht auf für ihre Arbeit, meinen, sich selbst beweisen zu müssen, verlieren ihre Frau, die Liebe zu ihrer Frau, die Familie, nur weil sie denken, ich muss mir etwas beweisen. Wofür? Wir sagen als Christen manchmal so, wir müssen Gottes Reich bauen. Wer baut Gottes Reich? Immer noch Gott selbst. Er gebraucht uns dazu, ja. Aber er baut seine Gemeinde. Er hält seine Gemeinde und er hält dein Leben in seiner Hand. Und ich finde, das ist eine sehr demütigende und befreiende Botschaft zugleich. Gott hat keinen Anfang, kein Ende. Gott ist ewig und ja, das macht mich auch irgendwie entspannt in meinem Leben, dass ich mir sage, hey, Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Und so sehr schreckliche Dinge um mich herum passieren, aber ich weiß, Gott ist immer noch da. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo Gott nicht da war, und es wird diese Zeit auch niemals geben, in der Gott nicht da sein wird, mit seiner befreienden und rettenden Hand. Das Zweite ist, wir entdecken hier in diesem Abschnitt nicht nur, dass Gott, und diese Metapher des Feuers ist so ein schönes Bild, Gott ist nicht nur real, sondern Gott ist auch ein Gott, der zutiefst persönlich ist. Das ist ja etwas, was viele Menschen so überhaupt nicht glauben können. Sie sagen also, ich denke schon, dass da irgendetwas ist, eine höhere Instanz, da muss ja etwas sein, aber das da ein Gott ist, mit dem ich in meinem Alltag kommunizieren kann, mit dem ich reden kann, das ist doch sehr suspekt. In der Geschichte Israels war es so, dass Gott so diesen Namen hatte, Elohim. Und das war nicht nur ein Name für Gott, sondern das war gleichzeitig auch ein Titel für Gott. Und in dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe, stellt sich Gott nicht als Elohim vor, sondern als Jahwe. Und das ist der persönliche Name Gottes. Und dieser Name wird in Verbindung gebracht mit Ich bin da. Ist es nicht interessant? Mose ist nicht durch die Wüste gelaufen auf der Suche nach Gott, sondern Mose ging durch die Wüste und Gott ist ihm begegnet. Gott hat ihn gesehen. Und Gott wollte nicht nur, dass Mose an einen Gott glaubt, über den er bestimmte Dinge weiß, sondern Gott wollte Mose tatsächlich begegnen. Und das ist im Christentum einmalig, denn zum Beispiel im Islam, Allah ist kein persönlicher Gott. Der Gott der Ägypter, Amon-Re, hatte den Namen, der Gott mit dem verborgenen Namen. Der Gott mit dem verborgenen Namen. Also kein Interesse der ägyptischen Gottheit, sich jemals Menschen zu erkennen zu geben. Und der Gott der Bibel sagt, hey Mose, ich möchte nicht nur, dass du über mich Bescheid weißt, sondern ich möchte dir begegnen. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und das Feuer ist auch hier eine wunderschöne Metapher. Wisst ihr, wenn du auf ein Feuer zugehst, wenn du dich dem Feuer näherst, dann weißt du aus einer sicheren Distanz heraus, so kognitiv, da ist ein Feuer, das brennt, aber je näher du an dieses Feuer herangehst, desto mehr spürst du die Wärme, die von dem Feuer ausgeht, oder? Ich liebe es, auf ein Feuer zuzugehen, wenn es kalt ist und du merkst, dass diese Wärme kommt, die von dem Feuer ausgeht. Du erlebst das Feuer mit allen Sinnen. Du kannst es hören, du kannst es riechen und du kannst es schmecken. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was hier gesagt wird. Gott ist nicht nur ein Gott, über den man Bescheid wissen muss, sondern Gott ist ein Gott, den man erleben muss. Und es gibt eine Person, die das verstanden hat, auf eine sehr eindrückliche Art und Weise, und das ist Blaise Pascal, der berühmte französische Philosoph und Mathematiker. Er hatte einmal eine dramatische Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung hat sein ganzes Leben verändert und es hat aus ihm einen Menschen geformt, der nicht nur wusste, Gott ist da, sondern der auf einmal wusste, ich bin ihm persönlich begegnet. Und er hat dieses Erlebnis aufgeschrieben in sein Tagebuch und hat diese Seite herausgerissen und in das Futter seines Mantels einnähen lassen. Jetzt spürt ihr, wie wichtig Erfahrungen, Begegnungen mit Gott sind. Wenn Menschen das niederschreiben und sagen, so in das Futter meines Mantels soll diese Begegnung mit Gott auch ein Stück weit meinen Glauben ausmachen. Ich lese euch mal vor, was Blaise Pascal geschrieben hat. Und das hat sehr starke Berührungspunkte zu diesem Bibeltext, den ich vorgelesen habe. Der Mann hat im 17. Jahrhundert gelebt, deswegen ist die Sprache auch etwas anders. Und wir lesen dort, seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi. Dein Gott ist mein Gott. Vergessen der Welt und aller, nur Gottes nicht. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die das Evangelium lehrt. Größe der menschlichen Seele, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Freudentränen. Als ich das las, habe ich so zuallererst gedacht, oh, ein bisschen schräg geschrieben. Und dann habe ich so gedacht, hey, irgendwie schön, wenn Menschen so eine intensive Begegnung mit Gott hatten, oder? Und vielleicht zerknirscht es dich, weil du denkst, hey, meine letzte Begegnung mit Gott ist schon 20 Jahre her. Oder ich denke an einen Jugendleiter, der sagt, Thomas, ich mache jetzt seit 20 Jahren Jugendarbeit und ich glaube an Gott, aber ich bin ihm nie persönlich begegnet. Ich weiß eigentlich nicht wirklich, wer Gott ist. Blaise Pascal hatte hier eine sehr dramatische Begegnung mit Gott und die einzige Möglichkeit für ihn, das in Worte zu kleiden, das waren Worte, die er hier aus der Bibel schon kannte. Er war ein Philosoph, er glaubte an Gott, aber er merkte, dass er doch sehr mit seinem Kopf glaubte. Und er konnte auf einmal verstehen, was mit Mose passiert war, der auch viel über Gott wusste, ihm aber persönlich nie begegnete. Und ich finde, das ist eine gute Frage. Glaubst du an Gott oder bist du ihm persönlich begegnet? Jetzt sind wir alle hier unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine ist sehr emotional und sagt so, ich habe jeden Tag eine dramatische Begegnung mit Gott oder eine schöne Begegnung. Und andere sind sehr rational und sagen, also wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie so eine Begegnung mit Gott gehabt. Was ist es überhaupt? Es gab da mal so einen Moment, da habe ich so gespürt, dass Gott da ist. Und ich möchte eines nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, okay, also mit meinem Glauben stimmt etwas nicht. Und ich habe ihn eigentlich nie erlebt. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist, ich glaube, hey, viele Dinge erlebst du und du nimmst sie vielleicht gar nicht wahr. Oder du hast sie nach einem Tag schon wieder vergessen. Was mir wichtig ist, dass die Bibel insgesamt nicht nur an dieser Stelle und dass es Gott ein Anliegen ist, dass es dort Menschen gibt, die nicht nur sagen, ich weiß über Gott Bescheid, und die gibt es ja genug. Christen, die sich irgendwie auf ihrem Elfenbeinturm einsperren und die meinen, alles zu wissen, aber sie sind Gott niemals persönlich begegnet. Wisst ihr, der Herzschlag Gottes, und ihr kennt diese Formulierung alle in der Bibel, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Warum steht das in der Bibel? Warum nicht einfach wisset, wie gut Gott ist? Nein, ist auch wichtig. Aber Gott möchte, und ich glaube, das Feuer ist deshalb auch so eine gute Metapher, Gott möchte, dass wir ihn spüren. Gott möchte, dass wir ihn wahrnehmen. Gott möchte, dass du ihn in deinem Herzen spürst, dass du weißt, er ist wirklich da. Und das durchzieht sich wie so ein roter Faden auch so durch die ganze Bibel. Ich lese euch mal Epheser 3 vor, da schreibt Paulus an Leute, die geglaubt haben. Und er sagt, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Wisst ihr, mit anderen Worten, Paulus schreibt zu den Christen in Ephesus, die wussten, dass Christus sie liebt. Und Paulus fragt, hey, wisst ihr es wirklich? Es gibt einen Unterschied zwischen, ich weiß, dass Jesus für die Menschen gestorben ist und ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich glaube an Gott und es ist mein Herr und mein Gott. Und ich denke, wir müssen das in unserem Herzen spüren. Du kannst wissen, dass Gott heilig ist, aber du spürst diese Heiligkeit nicht. Du kannst wissen, dass Gott liebevoll ist, aber du spürst diese Liebe nicht. Und deshalb diese Frage, glaubst du an Gott oder bist du ihm persönlich begegnet? Glaubst du nur, dass er Feuer hat oder glaubst du wirklich, dass du dieses Feuer spüren kannst? Ich denke, Gott hat ein großes Interesse daran, dass auch wenn du schon 20, 30 Jahre mit Gott unterwegs bist, dass du ihn heute und morgen erlebst.